Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Das heißt nicht, dass man nicht ernst nimmt, auch die Aufrufe der USA selbst. Taiwan möge doch selber mehr tun für die Abschreckungswirkung gegenüber einer chinesischen Invasion. Und das heißt nicht, dass es einen unbeeindruckt lässt, was jetzt Russland in der Ukraine gemacht hat und macht.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Sinologe Thomas Eder vom Österreichischen Institut für internationale Politik. Mit ihm spreche ich über das Resultat der Präsidentschaftswahlen in Taiwan, was das Ergebnis für das gespannte Verhältnis zum Nachbarn China bedeutet, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und wie wahrscheinlich ein Krieg in der Region ist. Hallo Herr Eder, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Bei Ganz offen gesagt gibt es zu Beginn immer die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob Sie parteipolitisch aktiv sind oder waren. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander nicht. Den zweiten Teil überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit oder sind Sie aktuell parteipolitisch irgendwo aktiv?
Nein.
Okay. Ich stelle Sie noch kurz unserem Publikum vor. Sie forschen am Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien. Sie sind Sinologe, haben einen Abschluss in internationale Beziehungen, internationalem Recht und chinesischem Recht, unter anderem von der Universität Hongkong. Sie waren einige Jahre Research Associate am Mercator-Institut für China-Studien in Berlin und haben auch in Taiwan, in Taipei an der Academia Sinica geforscht. Ich habe Sie eingeladen, weil ich mit Ihnen über das Wahlergebnis in Taiwan nach der Präsidentschaftswahl am 13. Jänner sprechen wollte. Es war eine der wichtigsten Wahlen im Superwahljahr 2024, die auf der ganzen Welt mit sehr viel Spannung, aber eben auch mit sehr viel Sorge verfolgt wurde, weil es um nichts Geringeres geht als um einen potenziellen Krieg in der Region. Kurz nur zur Einordnung. Taiwan ist ein demokratischer Inselstaat mit knapp 23 Millionen Einwohnern, eine knapp 180 Kilometer breite Meerenge trennt die Insel von der Volksrepublik China, die Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, dementsprechend auch territoriale Ansprüche stellt. Und gerade in den vergangenen Jahren ist der Ton von Chinas Staatschef Xi Jinping viel rauer geworden. Man hat auch offen mit aggressiveren Maßnahmen gedroht und auch zum Jahreswechsel hat er in einer Ansprache wieder betont, dass China und Taiwan unter Anführungszeichen wiedervereinigt werden sollen. Im Vorfeld der Wahlen hat China der taiwanischen Bevölkerung zu verstehen gegeben, dass es keine so gute Idee ist, den Kandidaten der amtierenden Regierungspartei, der Progressiven Fortschrittspartei zu wählen, sondern besser doch die China-freundlichere Oppositionspartei Kuomintang. Jetzt hat aber der Kandidat der Demokratischen Fortschrittspartei wie erwartet gewonnen, der bisherige Vizepräsident William Lai. Was heißt das jetzt?
Also zuerst vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mit Ihnen heute darüber zu sprechen. Zu Ihrer Frage, was heißt das jetzt? Ich denke, dass jetzt viel Panik gemacht wird, die nicht gerechtfertigt ist. Es wird sehr viel dazu geschrieben, ob jetzt eine chinesische Invasion unmittelbar bevorsteht oder eine umfassende und langfristige Blockade der Insel durch die chinesische Marine. Das denke ich nicht. Ich denke, es sprechen aus chinesischer Sicht sehr viele Gründe gegen ein solches Vorgehen. Es ist China durchaus aufgefallen, wie unglaublich schwierig sich Russland in der Ukraine tut. Man möchte nicht derart feststecken in einem langen Krieg. Man möchte nicht derartige Verluste haben an Menschen, Material und Kapital. Und man möchte nicht zu einem Zeitpunkt, wo man sich vielleicht nicht so sehr wie Russland, in mancher Hinsicht, in anderer Hinsicht sogar mehr verwundbar gegenüber Sanktionen noch sieht, derart vorgehen. Man möchte nicht eine derartige Situation erleben. Man möchte eben die chinesische Wirtschaft besser vorbereiten und weniger verwundbar gegenüber Sanktionen machen, bevor man derart radikal vorgeht. Möchte auch das chinesische Militär besser vorbereiten. Xi Jinping, Generalsekretär der Partei und Präsident Chinas, vertraut anscheinend auch seinem Militär nicht unbedingt umfassend. Es gab ja vor kurzem einen Austausch des Verteidigungsministers und auch eine Absetzung einiger Generäle nach Korruptionsermittlungen. Also nicht unbedingt ein Zustand, in dem man sofort militärisch losschlagen will. Also das jetzt mal zu diesem Extremszenario. Abgesehen davon würde ich auch die Reaktion bisher der Beijinger Behörden auf die Wahlergebnisse in Taiwan als eher zurückhaltend bezeichnen. Man hat gesagt, also offensichtlich repräsentiert die Demokratische Fortschrittspartei nicht die Mehrheitsmeinung auf Taiwan. Warum sagt man das? Lai Ching-te, William Lai, hat mit nur 40% die Wahl gewonnen, da eben drei Kandidaten angetreten sind und auch der drittplatzierte Kuan-je sehr, sehr stark performt hat mit 26%. Und William Lai und seine Demokratische Fortschrittspartei haben die Parlamentswahl, die gleichzeitig stattgefunden hat, verloren. Sind dann nur Zweiter geworden hinter der Kuomintang, die jetzt...
Also mit einem Sitz, oder? Also
ja. Mit einem Sitz, also es war sehr knapp. Aber dennoch, sie hatten eben davor die Mehrheit und jetzt haben sie nicht mehr. Und die Kuomintang kann jetzt mit der Partei dieses dritten Kandidaten, Kuan-je, mit der taiwanesischen Volkspartei, meiner neuen Partei, gemeinsam eben die Mehrheit im Parlament nutzen, um gewisse Punkte in der Agenda William Lai zu blockieren, beziehungsweise eigene Akzente zu setzen. Und das kann man durchaus in Beijing auch als Fortschritt sehen, auf den man eben aufbauen kann.
Also das besänftigt Peking ein bisschen?
Davon gehe ich aus, ja. Also dass es jetzt doch eine andere Situation ist, als wenn jetzt William Lai fulminant mit 60% die Präsidentschaftswahl gewonnen und auch die Parlamentswahl mit seiner Partei gewonnen hätte.
Können Sie vielleicht kurz einordnen, wenn man davon spricht, also es gibt so diese, glaube ich, von außen nur dieses sehr, sehr simple Verständnis, dass auf der einen Seite die Fortschrittspartei eher für, also latente Unabhängigkeitsbestrebungen hat, während die Kuomintang eher China-freundlich ist. Aber ich glaube, das ist so einfach, lässt sich das nicht sagen. Also wovon sprechen wir, wenn wir davon sagen, dass die Fortschrittspartei eher China-kritisch ist und die Kuomintang eher China-freundlich ist? Was bedeutet das eigentlich?
Also es geht im taiwanesischen Parteiensystem viel um Identität. Die Menschen auf Taiwan definieren sich über die Jahrzehnte seit der separaten Administration der Insel, seit 1949, sehr unterschiedlich, entweder als Chinesen oder als Taiwanesen oder als sowohl Chinesen als auch Taiwanesen. Früher war die überwiegende Aussage, als Chinesen fühlt man sich. Das hat sich aber sehr stark gewandelt, auch mit der Demokratisierung in den 1990er Jahren. Und jetzt definiert sich die Bevölkerung ganz überwiegend als Taiwanesen oder als Taiwanesen und Chinesen. Und die Parteien entsprechen bis zu einem gewissen Grad dieser Eigendefinition der Leute. Also Personen, die sich mehr als Chinesen oder Chinesen und Taiwanesen definieren, unterstützen eher die Kuomintang, die eben in den letzten Jahren Oppositionspartei, die jetzt die Präsidentenwahl verloren hat. Und Personen, die sich eher als Taiwanesen oder in dieser Rangordnung Taiwanesen und Chinesen definieren, unterstützen eher die Demokratische Fortschrittspartei. Man hat in Taiwan auch eine gemischte Bevölkerung, noch einen ganz kleinen Anteil der indigenen Bevölkerung, die eigentlich austronesisch ist, also verwandt mit südostasiatischen und pazifischen Bevölkerungen, diversen Inselstaaten, und einen großen Anteil han-chinesischer Bevölkerung, die aber in unterschiedlichen Zeitperioden eingewandert ist. Also viele kamen ab dem 16., 17. Jahrhundert, vor allem in die westliche Küstenregion Taiwans. Und viele kamen dann erst, nachdem die Nationalisten den Bürgerkrieg 1945 bis 1949 verloren haben und sich zurückgezogen haben auf Taiwan, kamen dann erst auf die Insel.
Von China. Festland China.
Von China aus. Also sie haben es gab eben den vielleicht so historischen.
Genau, kurz ein bisschen zu historischen. Genau, ich glaube, die meisten wissen das nicht so ganz.
Also Taiwan war eben separat von der chinesischen Geschichte, also jetzt eben auch im Sinne der Bevölkerung, wie gesagt, eine austronesische Bevölkerung. Die chinesische Bevölkerung ist dann eben ab dem 16. 17. Jahrhundert schrittweise auf die Insel gesiedelt. Dann gab es aber auch koloniale Zeiträume im Sinne von europäischer Kolonialisierung. Es kamen die Niederländer und Spanier nach Taiwan. Es gab unabhängige Piraten, so wird das auch bezeichnet und eingestuft, Polities, wie man sie auch immer genau fassen will. Und dann von 1683 bis 1895 eine Eingliederung ins chinesische Kaiserreich, die Qing-Dynastie, die letzte Dynastie des chinesischen Kaiserreichs, hat hier Taiwan eingegliedert. Und dann 50 Jahre japanischen Kolonialismus, also 1895 bis 1945 auf Taiwan. Und dann erst mit der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg kam Taiwan zur Republik China. Also mittlerweile war das Kaiserreich untergegangen und es gab die Republik China, geführt von Chiang Kai-shek und der nationalistischen Kuomintang. Da ist sie wieder. Damals eben in ganz Festland China und auf Taiwan dann ab 1945. Und dann gab es aber einen Bürgerkrieg in Festland China mit den chinesischen Kommunisten. Und diese haben sich eben durchgesetzt nach 4 Jahren, 1949. Und Chiang Kai-shek ist mit dem Rest seiner Truppen und seiner Administration und einer durchaus großen Zahl an Zivilisten nach Taiwan, hat sich zurückgezogen. Und es war dann nicht mehr möglich, den Kommunisten hier nachzusetzen. Die notwendige Marine hat gefehlt, beziehungsweise hat sich dann die US-Marine 1950 auch dazwischen geschoben und 1954, 1955 nach erneutem kommunistischem Beschuss Taiwans auch ein Verteidigungsabkommen mit der Republik China, immer noch so bezeichnet, auf Taiwan geschlossen. Und damit war dann eine Einnahme durch das kommunistische China nicht mehr möglich. Also das zur Vorgeschichte.
Vielleicht auch nur ein bisschen, also weil diese Entwicklung, also danach gab es ja diese jahrzehntelange Militärdiktatur in Taiwan. Und ich glaube, es ist das Land, wo am längsten noch das Kriegsrecht geherrscht hat, von 49 bis 87. Und 1996 gab es die ersten freien Wahlen in Taiwan. Und nach 96 hat sich ja Taiwan eigentlich mit einer extremen Geschwindigkeit zu einem richtigen Musterland der Demokratie entwickelt. Also ökonomisch ist es extrem, extrem gut aufgestellt. In allen demokratiepolitischen Rankings, also was die Pressefreiheit geht, ist es gut aufgestellt. Es ist das erste Land in Asien, das die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt hat, 2019. Ich glaube, dass man das da vielleicht immer noch wieder erwähnen muss, dass das eben Taiwan schon quasi mehr oder weniger vielleicht auch, also ohne da jetzt zu kulturell zu argumentieren, aber zu sagen, dass diese asiatische Demokratie und vielleicht auch eine chinesische Demokratie in dem Sinn möglich ist.
Auf jeden Fall ist das möglich. Das zeigt sich natürlich auf Taiwan. Es gab natürlich auch am Festland Ansätze, aber die Kuomintang in ihrer Republik China am Festland auch, hat natürlich immer autoritärer geherrscht. Und dann auf Taiwan gab es auch schon während dem Bürgerkrieg noch, während die Kuomintang auch noch am Festland regiert hat, große Unzufriedenheit und auch eben Aufstände sogar gegen die Herrschaft der Kuomintang, die sehr blutig niedergeschlagen wurden mit etwa 20.000 Opfern noch in den 40er Jahren. Und dann, wie Sie sagen, eben einer sehr langen Kriegsrechtszeit bis Ende der 80er Jahre mit sehr vielen Verhaftungen, wo über 100.000, fast 150.000 Personen und auch noch einmal einer großen Zahl an Todesopfern dieser Repressionen.
Die Zeit des weißen Terrors, ja.
So wird das bezeichnet, genau. Also es ging eben gegen Kritiker, wirkliche Kritiker, beziehungsweise bei diesen Massakern noch in den 40er Jahren, als Aufstände niedergeschlagen wurden, eben auch gegen damals vorhandene Eliten auf der Insel, die sich vielleicht nicht mit der Republik China, mit der Kuomintang, identifiziert haben. Also teilweise ging es auch noch um Personen, die indigene Taiwaner waren, also austronesische Taiwaner waren. Teilweise ging es auch um Personen, die vielleicht Chinesen waren, aber vielleicht von der Kuomintang auch als japanisiert betrachtet wurden. Jedenfalls diese Eliten. Teilweise ging es auch eben um Personen mit vielleicht linken Sympathien oder zumindest unterstellten Sympathien in diese Richtung, weil natürlich damals noch während dem Bürgerkrieg die Panik der Kuomintang war, hier auch auf Taiwan zu verlieren. Und was den weißen Terror, eben die Unterdrückung im Kriegsrecht dann über die nächsten 4 Jahrzehnte anging, war das natürlich auch eine Sorge im Kalten Krieg. Es ist auf jeden Fall, um das vielleicht zusammenzufassen, etwas, was als große Errungenschaft auf Taiwan gesehen wird, eben die Demokratisierung geschafft zu haben, errungen zu haben, gegen große Widerstände errungen zu haben. Und was deswegen dann auch umso mehr wertgeschätzt wird.
Genau, und das wurde ja auch, weil das ja auch im Wahlkampf so immer wieder gekommen ist, dass einerseits, also die Taiwan als hier auf der einen Seite haben wir Taiwan als Demokratie und die Demokratische Fortschrittspartei quasi auch als Vertreterin dieser Demokratie, während die Kuomintang eher, weil sie eben die Verbindung mit China stärken möchte, eher als quasi ein Verbündeter eines Regimes gesehen wird, das eben nicht die Demokratie repräsentiert, sondern ein autokratisches Regime.
Ja, also es hat jetzt natürlich die Kuomintang auch letztendlich zugestimmt der Demokratisierung eben in den 90er Jahren und hat sich hier auch sehr aktiv beteiligt im demokratischen Prozess und hat auch akzeptiert die Niederlagen mittlerweile in vielfachen Wahlen, Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen, Lokalwahlen danach, seitdem. Und ist jetzt natürlich auch Teil dieses demokratischen Systems, aber hat natürlich auch einen Rucksack aus der Vergangenheit mit dem, was in der Zeit vor der Demokratisierung war. Und wie gesagt, um auf Ihre vorige Frage zurückzukommen, worüber wir zuvor gesprochen hatten, eben auch die Identität spielt hier eben eine Rolle und die China-Bindung. Und die China-Bindung ist dann wohl oftmals stärker bei den Wählern der Kuomintang oder auch den Führungspersonen in der Taiwan, also in der Kuomintang. Der ehemalige Präsident Ma Ying-jeou, der 2008 bis 2016 regiert hat, ist auch kurz vor der Wahl jetzt nach Festlandchina gereist, um am Schrein seiner Vorfahren in ihrem Heimatort eben in Festlandchina zu beten. Und er hat hier ganz stark eben die Verbindung seiner Familie aufgezeigt, die eben erst spät mit dieser späteren Phase der eben han-chinesischen Einwanderung nach Taiwan gekommen ist, aufzuzeigen und eben auch es als seine Mission zu verstehen scheint, eben engere, bessere Beziehungen mit Festland China und eben auch mit der dort regierenden Volksrepublik China zu etablieren.
Ich würde, weil ich am Eingang dieses Kriegsszenario eingebracht hatte und Sie gemeint haben, dass China derzeit nicht wirklich Interesse an so einer militärischen Invasion hätte. Wie kommt es dann, dass so viel, also eigentlich schon seit Jahren von auch US-Kreisen immer wieder als Zeitpunkt einer möglichen Invasion das Jahr 2027 genannt wird? Und das eigentlich auch, also in Taiwan seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Vorbereitungsmaßnahmen auf Hochtouren zu laufen scheinen. Also man hat mehr Equipment besorgt, man hat das den Militärdienst, der bisher 4 Monate gedauert hat, jetzt ab diesem Jahr dauert er noch ein Jahr. Und insgesamt gibt es auch im gesamten Land so Selbstverteidigungskurse, wo die zivile Bevölkerung Workshops machen kann, wie sie Erste Hilfe leistet im Katastrophenfall. Also von außen betrachtet wirkt das schon so, dass man sich auf das schlimmste Szenario schon einstellt.
Ja, da gehören natürlich einige Faktoren dazu. Die Kommunistische Partei Chinas hat keinen fixen Zeitplan, keinen rigiden Zeitplan für eine Eingliederung Taiwans. Die sehr harte Sprache gegenüber Taiwan ist jetzt auch nicht unbedingt neu. Es war immer für die Kommunistische Partei unfinished business seit dem Bürgerkrieg. Taiwan wurde immer als eben ein Teil dessen gesehen, was man als China und als etwas, was Teil der Volksrepublik China sein sollte, definiert und was man noch eingliedern muss. Und es gab auch in den 50er Jahren eben eine harte Gangart anderer Art, indem man eben auch heftig bombardiert hat, die vorgelagerten kleineren Inseln, die von Taiwan aus kontrolliert werden, beziehungsweise ein paar kleine Inseln hat man auch noch eingenommen in den 50er Jahren. Die direkt vor der Küste Festlandchinas waren. Und dann ging das eben nicht mehr. Wie gesagt, das Kräfteverhältnis, der US-Faktor, haben das eben ausgeschlossen, beziehungsweise innenpolitische Probleme. Also vielleicht den Zuhörern ein Begriff, der große Sprung nach vorn, diese Kollektivierungskampagne, die großen Hungersnöte in der Volksrepublik, die große Kulturrevolution, Chaos im ganzen Land. Und eben der Bruch mit der Sowjetunion, was vielleicht nicht so bekannt ist, dass Mao Zedong eben auch Panik hatte vor Nuklearschlägen der Sowjetunion und sich deswegen auch den USA zugewandt hat, als eben dann Präsident Nixon nach China gereist ist und die Sowjetunion unter anderem auch deswegen den Kalten Krieg verloren hat, weil hier China sich den USA zugewandt hat. Also es gab eine harte Gangart teilweise, dann war sie nicht möglich, dann hatte man kein Interesse, auch wegen dem guten Verhältnis mit den USA und weil man die Wirtschaft priorisiert hat und mit dem guten Verhältnis mit den USA eben auch wachsen wollte. Und dann wurden die Dinge problematischer, weil sich Taiwan demokratisiert hat, weil sich die Identität der Taiwaner verändert hat, weil sich die Demokratische Fortschrittspartei immer wieder durchgesetzt hat. Und dann hat man auch plötzlich wieder ein anderes Kräfteverhältnis gesehen mit den USA in China und neue Möglichkeiten, potenzielle Möglichkeiten. Also gerade das rasante Wachstum in China, aber eben auch die Schwäche der USA seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 haben da eine ganz andere Wahrnehmung in China geweckt. Dann war alles ruhig, weil die Kuomintang wieder regiert hat, eben der genannte Präsident Ma Ying-jeou 2008 bis 2016 in der Taiwanstraße. Aber seit 2016 verschärft sich die Sprache wieder, weil eben die Demokratische Fortschrittspartei regiert. So, das war jetzt eine lange Vorgeschichte. Warum aber dann diese Angst, dass China eben tatsächlich schon sehr bald radikal militärisch vorgehen könnte, wenn ich sage, das ist aus meiner Sicht nicht wahrscheinlich. China spricht von, das ist das Einzige, was wir an Zeitplan, wenn man das Plan nennen will, herauslesen können, von the National Rejuvenation, von dem Wiedererstarken der Nation bis 2049, also man will wieder bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik China die Nummer eins sein in der Welt, so wie China das früher war. Und man verbindet diese National Rejuvenation mit der National Reunification, also man verbindet sprachlich eben schon auch die noch nicht abgeschlossene Einung Chinas, eben auch inklusive Taiwan, mit diesem Wiedererstarken der Nation. Also deswegen sind internationale Beobachter, beziehungsweise ist die US-Regierung eben auch wegen 2049 besorgt, wie man eine friedliche Lösung finden kann, weil die Kommunistische Partei eben auch, ist auch nicht neu, eine militärische Lösung nicht ausschließt, wenn keine friedliche Lösung möglich ist, wenn man eben die taiwanesische Bevölkerung nicht überzeugen kann. 2027 ist der 100. Geburtstag der Volksbefreiungsarmee, also eben der damals noch nicht staatlich, aber eben der Partei, wobei das wichtigerweise auch heute so ist. Die chinesische Armee ist die Armee der Partei, gegründet wurde 1927, also 2027 dann zum 100. Geburtstag, wurde das Ziel ausgegeben, dass die Modernisierung der chinesischen Armee abgeschlossen sein soll und man in der Lage sein soll, auch die Einung Chinas theoretisch zu bewerkstelligen.
Aber ist Taiwan in der Prioritätenliste da ganz weit oben?
Ja, also wenn Sie meinen, in der Prioritätenliste, worauf sollte sich das modernisierte chinesische Militär vorbereiten? Ja, auf die Einung des Landes, sprich Taiwan, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad südchinesisches Meer, ostchinesisches Meer. Also es geht um eben die territorialen und maritimen Ansprüche Chinas. Und dabei bereitet man sich eben nicht nur darauf vor, sich gegen die militärischen Kräfte auf Taiwan durchzusetzen, beziehungsweise die Nachbarstaaten Chinas um das Süd- und Ostchinesische Meer, sondern eben gegen die USA, wenn sie dort einschreiten sollte. Also es geht nicht unbedingt darum, dass die chinesische Seite einen fixen Zeitplan hat. Es geht auch nicht darum, dass sie schon militärisch fortschreiten vorgehen will, aber dass sie es vielleicht könnte. Es geht um die Fähigkeiten, die sich einfach massiv verändert haben. Also es ist ja nicht nur die chinesische Wirtschaft massiv gewachsen, sondern auch das Militär ist massiv gewachsen und modernisiert worden und hat eben einfach andere Möglichkeiten als früher. Und deswegen ist auch die Sorge größer als früher. Also das hat sich stark verändert. Also die chinesische Marine ist auch schon größer als die US-Marine. Sie ist nicht so modern wie die US-Marine, aber sie ist größer. Und ja.
Also nochmal, um die Parallele mit der Ukraine zu machen. Also wie vergleichbar ist Xi Jinping mit Putin vom Aggressionslevel her?
Also ich denke, dass das eine ganz andere Situation ist. China würde den Vergleich sowieso nicht zulassen, weil die Ukraine natürlich einen Sitz in der UNO hat und unzweifelhaft souverän, unabhängig zu respektieren ist. Die chinesische Seite würde natürlich sagen, also die auch in der Selbstbezeichnung auf Taiwan, die Republik China Taiwan und aus der chinesischen Bezeichnung eben die Behörden auf Taiwan eben nicht unabhängig sind im Sinne von kein Sitz in der UNO und keine breite Anerkennung von Staaten weltweit. Also im Moment sind es jetzt noch 12 Staaten, die eine unabhängige Republik China, Klammer Taiwan, anerkennen. Und deswegen würde China diesen Vergleich nicht zulassen.
Wodurch es noch schwieriger wird, womit die Ausgangslage für Taiwan eigentlich noch schlimmer ist als für die Ukraine, weil sie noch nicht einmal als Staat anerkannt sind und damit weniger Unterstützung auch international erfahren würden. Nicht wahr?
Ja und nein. Es ist für Taiwan insofern schwieriger als für die Ukraine, als dass sicherlich es viel schwieriger wäre, europäische Unterstützung zu mobilisieren, jetzt auch europäische Staaten oder Staaten weltweit zu Sanktionen zu mobilisieren. Breite Unterstützung, also von dieser Seite her ja. Nein, weil die USA überhaupt keine Verpflichtungen der Ukraine gegenüber haben. Wenn man jetzt vom Budapester Memorandum absieht, das ja breitflächig ignoriert wurde, aber sehr wohl gegenüber Taiwan. Es gibt eben, seit die USA ihre diplomatische Anerkennung geändert haben von der Republik China auf die Volksrepublik China 1979, auch den Taiwan Relations Act, den die USA im Kongress verabschiedet haben, und der immer wieder bestätigt wurde, indem sich die USA dazu verpflichten, Taiwan Waffen zu liefern und es verteidigungsfähig zu halten und sich selbst auch verteidigungsfähig zu halten im Sinne von sich in der Lage zu halten, Taiwan zu verteidigen. Also man hat Verpflichtungen gegenüber Taiwan, die man gegenüber der Ukraine nicht hatte, also jetzt aus US-Sicht.
Und Joe Biden hat das ja auch immer wieder betont, dass sie das machen werden.
Joe Biden hat mehr gemacht. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das war eben die die Waffenlieferungen und die theoretische Möglichkeit, die Fähigkeit zu haben, Taiwan zu verteidigen, aber keine Artikel 5 NATO-Verpflichtung tatsächlich einzuschreiten. Das nicht. Das wurde immer ambivalent gehalten von US-Seite. Aber was Biden jetzt gemacht hat, viermal, ist zu sagen explizit, wir würden direkt einschreiten mit eigenen Truppen. Also das ist natürlich ein großer Unterschied zur Ukraine. Das ist natürlich die Frage, stimmt das? Würden Sie das wirklich machen? Muss man auch als Kontext dazu sagen, die US-Administration hat dann gleich wieder relativiert und gesagt, nein, unsere Politik hat sich nicht geändert. Jedes Mal, wenn Joe Biden diese Aussagen gemacht hat. Und wir wissen auch nicht, wer in den USA Präsident sein wird nächstes Jahr. Im Moment sieht es ja nach den Umfragen eher nach Donald Trump aus.
Wobei Trump ja auch in der Vergangenheit immer wieder, glaube ich, sich als Taiwan-Freund deklariert hat.
Es ist auch für, also jetzt unabhängig von Trump, für die republikanische Partei etwas ganz anderes. Also wenn man sich jetzt Umfragen ansieht bei republikanischen Wählern und wenn man sich anhört, was aus der republikanischen Partei im Kongress in den USA kommt, wird Taiwan gänzlich anders gesehen als die Ukraine. Also bezüglich der Ukraine ist ja die Unterstützung in der demokratischen Partei fest, felsenfest. Also die Umfragen haben sich nicht verändert. Aber in der republikanischen Partei wird sie immer weniger. Und eben auch bei den Republikanern im Kongress. Und dort wird ja jetzt auch die Unterstützung für die Ukraine blockiert. Soweit es der Kongress kann. Aber gegenüber Taiwan wird von republikanischer Seite viel mehr Unterstützung verlangt, als das Joe Biden bisher gemacht hat. Im Kongress gibt es jetzt auch ein Komitee.
Weil das Teil der Staatsdoktrin ist.
Weil es eben den Taiwan Relations Act gibt, der eine gesetzliche Verpflichtung eben festlegt, die es gegenüber der Ukraine nicht gibt. Weil natürlich hier mehr dran hängt in der Strategie und in der Identität der USA, würde ich sagen, weil man China als den einzigen Peer Competitor sieht, als den einzigen Staat, der den USA den Rang ablaufen könnte als größte Macht weltweit. Also man sieht Taiwan in diesem Wettbewerb mit China. Und weil man eben die Stellung der USA auch als dominante Regionalmacht oder jetzt zumindest co-dominante Regionalmacht im Indo-Pazifik, wie man das jetzt nennt, beziehungsweise im West-Pazifik eben, in Ost- und Südostasien, als für die Stellung der USA wichtiger sieht, viel wichtiger, als die Stellung der USA in Osteuropa. Weil man eben Taiwan aufgrund seiner geografischen Lage in der sogenannten ersten Inselkette, eine Reihe an Inseln nahe der chinesischen Küste, relativ nahe im Westpazifik, also Japan und alle seine Inseln, Taiwan, die Philippinen, Malaysia, Indonesien, sieht. Wenn man eben die Kontrolle verliert, also wenn die Volksrepublik die Kontrolle gewinnen würde über Taiwan, dann eben auch Japan und die Philippinen bedroht sein könnten, beziehungsweise sich aus Angst arrangieren könnten mit der neuen Regionalmacht China, eine Beijing-freundliche Politik machen könnten und China eben auch den Weg frei hätte in den weiten Pazifik und dort mit seiner Marine ganz anders agieren könnte. Und man das eben als Problem für die USA sieht. Also das ist natürlich etwas, was weit in die Zukunft auch für die USA relevant sein könnte.
Wie sehr beruhigt das die Taiwaner, dass die so einen starken Verbündeten haben, der dermaßen viel Interesse an ihrer Sicherheit hat?
Ich denke, dass beruhigt schon stark, weil man ja auch bei dieser Wahl wieder gesehen hat und bei Wahlen auch in der Vergangenheit gesehen hat, auch wenn das Verhältnis der militärischen Kräfte der Volksrepublik und der in der Selbstbezeichnung Republik China, Klammer Taiwan, immer asymmetrischer wird und also schon extrem asymmetrisch ist, das Militär der Volksbefreiungs-, also die Volksbefreiungsarmee, das Militär der Volksrepublik schon extrem stark ist, man trotzdem sich nicht einschüchtern lässt auf Taiwan und trotzdem Beijing kritische Kandidaten wählt. Also ich denke, es ist da doch ein sehr relevanter Faktor, dass man eben auf die USA baut. Aber das heißt nicht, dass man blind auf die USA vertraut. Das heißt nicht, dass man nicht ernst nimmt, auch die Aufrufe der USA selbst. Taiwan möge doch selber mehr tun für die Abschreckungswirkung gegenüber einer chinesischen Invasion. Und das heißt nicht, dass es einen unbeeindruckt lässt, was jetzt Russland in der Ukraine gemacht hat und macht. Also da wurde natürlich eine Büchse der Pandora geöffnet von Russland, dass man eben auch Territorium erobern kann heute, das man vorher nicht kontrolliert hat oder jahrzehntelang nicht kontrolliert hat. Natürlich gibt es diesen Unterschied, den China betonen würde, dass es hier eben nicht um einen Staat mit Sitz in der UNO geht, mit Taiwan. Aber für die Bevölkerung Taiwans ist es natürlich eine Parallele, die relevant ist. Und wie Sie schon angesprochen haben, hat sich da etwas verändert und sind die Sorgen gewachsen. Die Bereitschaft, sich besser vorzubereiten, ist gewachsen. Und ja, es wurde der Militärdienst wurde wieder verlängert von 4 auf 12 Monate. Es kann sein, dass es in der Zukunft auch mehr in Richtung südkoreanischer Verhältnisse geht, wo es ja fast 2 Jahre sind. Und man hat jetzt in Taiwan, auf Taiwan, U-Boote selbst gebaut, macht das jetzt für die eigene Marine und will es auch mit Kampfflugzeugen machen, will eben die Militärindustrie aufbauen. Auch weil man abgeschnitten sein könnte in einem Extremszenario. Und die Zivilbevölkerung, wie Sie auch angesprochen haben, ist teilweise auch in die Ukraine gereist. Also zum Beispiel eine prominente Person, da ist Puma Shen, der einen...
Von den Kuma Academies, die diese Selbstverteidigungsakademien auch machen, ja.
Genau, der eben zu Cyber Defense vorher gearbeitet hat, auch beziehungsweise dem Kampf gegen Desinformation und Fake News und zu allgemein dem Thema Resilienz der Bevölkerung, Widerstandsfähigkeit und dann eben auch jetzt sehr aktiv geworden ist, genau mit dieser Akademie. Da gibt es aber einige derartige Organisationen, die eben schon zehntausende Leute auch ausgebildet haben, wie umfassend auch immer, was genau dann in welchem Zeitraum da beigebracht werden kann. Aber ich habe ihn erwähnt, auch weil er eben in die Ukraine gereist ist, um eben auch zu lernen, wie die Bevölkerung sich vorbereitet hat, beziehungsweise dann agiert hat in den ersten Kriegsmonaten, um eben den russischen Vormarsch zu verlangsamen, beziehungsweise dann in vielen Provinzen der Ukraine eben wieder rückgängig zu machen.
Und was war da die wichtigste Lektion? Wissen Sie das vielleicht?
Also eine ganz spezifische Taktik kann ich jetzt nicht benennen, aber es geht in jedem Fall eben ein Ineinandergreifen, ein möglichst effektives, mit dem offiziellen Militär und seinem Vorgehen in noch von ihm kontrollierten Gebieten, aber auch mit seinem versteckten Vorgehen in feindlich kontrollierten Gebieten über eben Guerilla-Kämpfe, Partisanenkämpfe. Und das ist eben etwas, worauf man sich wohl gedanklich hier vorbereiten will, dass man sich asymmetrisch versuchen muss zu verteidigen. Also es wird diese Porcupine-Stachelschwein-Strategie eben erwähnt, dass man, auch wenn man schwächer ist, aber vielleicht unverdaulich sein kann, wenn für einen Angreifer gefährlich sein kann, der sich eben auch verletzen würde, wenn er angreift, und das schon als Abschreckung, aber dann, wenn die Abschreckung nicht funktioniert, eben auch tatsächlich als eben möglichst schmerzhafte Verteidigung für den Angreifer. Und dann eben auch eine Verlangsamung des Fortschritts des Angreifers. In Taiwans Fall eben, weil man warten würde auf die amerikanische Unterstützung, die dann wohl doch erwartet wird. Ob sie dann käme, das wäre eben der Fall, die Frage, wer dann Präsident ist und wie das eben ausgelegt wird von US-Seite, wozu man wirklich verpflichtet ist, beziehungsweise wie das Kräfteverhältnis dann letztendlich wirklich ist. Also man hat ja beim chinesischen Militär auch keine praktische Erfahrung seit der Modernisierung, wie stark man dann ist oder nicht. Aber es könnte eben auch sein, dass die US-Unterstützung auch große Probleme hat, nach Taiwan vorzudringen, wenn die Insel blockiert ist und die Häfen zerstört sind.
Ich hatte noch eine andere Frage, was einen Schutzmechanismus angehen könnte. Und zwar, Taiwan gilt ja als einer der wichtigsten Chiphersteller der Welt. Also fast 2/3 aller Mikrochips werden in Taiwan gefertigt. Und das wurde meistens so als die Säule der nationalen Sicherheit definiert. Wie sehr stimmt das?
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Also die ist vielleicht auch nicht so bekannt oder mittlerweile schon, weil schon viel diskutiert, dass eben die am weitesten fortgeschrittenen, die hochentwickelsten Segmente bei Computerchips, Halbleitern, werden eben von taiwanesischen Unternehmen, vor allem TSMC, kontrolliert, also der Weltmarkt. Und das betrifft natürlich auch die USA, auch das US-Militär, auch die fortgeschrittensten Systeme, wie zum Beispiel der Kampfjet F-35, verwenden taiwanesische Chips. Und natürlich ist das bedeutend, dass man eben hier keine Unterbrechung der Lieferketten will, dass man keine Beschädigung der Industrie auf Taiwan will, dass man auch nicht will, dass die Volksrepublik China, also aus US-Sicht, diese Industrie kontrolliert. Aber wie gesagt, das ist eben nur ein Faktor von mehreren, was jetzt die USA angeht, und vielleicht nicht der wichtigste. Für die Europäer ist vielleicht ein wichtigerer Faktor im Sinne von, was kommuniziert man jetzt in der Diplomatie gegenüber China europäischerseits. Und da wird man wohl kommunizieren, der Schaden an unseren Volkswirtschaften wäre enorm. Bitte macht das nicht. Es wird eine andere Lösung geben. Und es mag eine Rolle spielen in der Bereitschaft der europäischen Regierungen, vielleicht auch Gesellschaften, inwiefern man dann Sanktionen unterstützt oder nicht gegenüber China. Also es ist dann eben auch in Beijing ein Faktor, den man mit überlegen muss. Aber vielleicht um diesen Satz noch hinzuzufügen, was China eben davon abhält, eben eine Invasion jetzt zu machen, ist, da würde ich eben zweierlei noch hinzufügen zu dem, was ich zuvor gesagt habe. Erstens, es ist ein sehr großes Risiko für Xi Jinping, wenn es schief geht, und auch für die Kommunistische Partei insgesamt, weil man sehr viel an Legitimität und Zuspruch verlieren könnte, wenn man diese Auseinandersetzung nicht gewinnt. Und zweitens hat man zwar jetzt immer mehr als zweite Säule der Legitimität der Partei neben dem Wirtschaftswachstum auch Nationalismus und nationale Größe und Macht auf der Weltbühne aufgebaut. Aber die Wirtschaft ist weiterhin enorm wichtig, und die Wirtschaft ist auch das Fundament, auf dem man eben weiterhin im Wettbewerb mit den USA stehen kann. Und die chinesische Wirtschaft würde natürlich auch enormen Schaden nehmen. weil auch wenn die Auseinandersetzung erfolgreich wäre, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA sehr schnell drastisch einbrechen würden. Die USA sind ja jetzt schon an De-Risking oder manche an Decoupling interessiert, graduell, langsam. Das wäre dann doch abrupt. Und die USA stehen für ein Fünftel der chinesischen Exporteinnahmen. Naja, und ein weiteres Fünftel sind die Verbündeten der USA im Westpazifik. Und ein weiteres Fünftel sind die europäischen NATO-Mitglieder. Und dann wird das schon alles sehr problematisch und gefährlich für die Zukunft der chinesischen Wirtschaft. Und wenn man sich nicht unbedingt hier komplett in die Ecke gedrängt sieht und der Meinung ist, man muss es jetzt machen, sonst ist Taiwan permanent verloren, unwiederbringlich, dann wird man es aus meiner Sicht nicht jetzt machen.
Vielen Dank. Ich hätte nur noch zum Abschluss eine Frage, und zwar inwieweit Europa da deeskalierend, also eingreifen ist für mich vielleicht ein zu großes Wort, aber mitgestalten kann, und auch wenn es sich bei Taiwan um ein Land handelt, das sehr weit weg liegt und eigentlich ja vielleicht nicht so sehr unmittelbar im europäischen Interesse zu sein scheint.
Also es sollte aus meiner Sicht Europa das machen, was auch die Biden-Administration jetzt gemacht hat, gleich nach der Wahl, eben in beide Richtungen abschrecken, wenn man so will. Einerseits, natürlich macht man das auf andere Arten als die USA, aber es geht eben nicht nur darum, China zu sagen, warum das problematisch wäre, wenn sie versuchen würden, militärisch die Kontrolle über Taiwan zu erlangen, sondern es geht auch darum, Taiwan zu sagen, den Behörden in Taipei zu sagen, es wird keine Anerkennung der Staatlichkeit geben. Das heißt, sie werden auch damit davon abgeschreckt, eben sich als Staat Taiwan, der separat von China ist, unabhängig zu erklären und einen Sitz in der UNO zu suchen, weil schon im Vorhinein die USA und eben auch europäische Regierungen erklären, es wird keine Anerkennung geben. Und,
aber das tut derzeit auch niemand in Taiwan, oder? Sie sagen alle Status quo.
Das stimmt, ja. Es geht da im Moment gar nicht darum, dass man William Lai, eben den neu gewählten Präsidenten, von etwas abbringen muss. Er hat sich, wie Sie sagen, explizit zu einer Kontinuität der Politik von Präsidentin Tsai Ing-wen, der Präsidentin bis jetzt, bekannt, dass eben Taiwan als Republik China, Klammer Taiwan, ohnehin de facto unabhängig ist und es wird keine Unabhängigkeitserklärung als Taiwan von China separat geben und es wird keinen Versuch geben, eben einen Sitz in der UNO zu bekommen, sondern man behält den Status quo bei. Man will Stabilität. Darum geht es bei dem, was ich da bezüglich Europa und der Situation meine, nicht, sondern darum, China zu beruhigen in seiner Sorge, die es trotzdem hat bezüglich der Demokratischen Fortschrittspartei und bezüglich William Lai, weil er in jüngeren Jahren schon sich stärker in Richtung einer Unabhängigkeitserklärung geäußert hat. Also darum geht es, eben die Führung der Kommunistischen Partei zu beruhigen und zu sagen, wir wollen den Status quo und wir wollen, dass ihr den nicht militärisch verändert. Wir wollen aber auch, dass Taiwan den nicht verändert. Und wollen eine friedliche Lösung und sind jetzt nicht diejenigen, die dabei helfen werden, dass eine Situation zustande kommt, in der sich die Führung der Kommunistischen Partei in einer Situation sieht, wo der permanente Verlust Taiwans als unmittelbar bevorstehend gesehen wird. Also das heißt,
dass beide dazu angehalten sind, eben den Status quo beizubehalten und keiner einen auf Putin macht, kurz gesagt.
ich glaube, dass keine Seite eine Risikobereitschaft putinscher Art hat.
Vielen, vielen Dank, Herr Eder, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Ich glaube, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unser Publikum auch. Und danke.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war es wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
Missing Link.